Hallo und herzlich willkommen. Wir wollten schon lange mal einen Podcast über Beethoven machen, aber er kann es ja nicht mehr hören. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, du rollst die Augen ob meiner schönen Anmoderation. Dabei kann Beethoven das ja schon zweifach nicht mehr hören. Erstens, weil er taub war, lange Zeit am Ende seines Lebens. Zweitens, weil er tot ist.
Ja, aber wir nutzen den heutigen Tag, der natürlich nicht der Veröffentlichungstag ist, aber wir nutzen den heutigen Tag, weil heute genau vor 200 Jahren, auf den Tag genau, nicht auf die Stunde genau, heute vor 200 Jahren plus 2,5 Stunden wurde Beethovens 9. in Wien uraufgeführt. Unter dem Dirigat oder dem Hilfsdirigat von Beethoven höchst selbst.
Dirigat heißt das? Ich wusste das nicht. Das Amt des Dirigenten ist ein Dirigat?
Ja, aber das Problem war, dass Beethoven zu diesem Zeitpunkt schlicht und einfach stocktaub war. Sodass es bei der Uraufführung zu einer ganz peinlichen Szene kam. Also er war so taub, er gab den Rhythmus vor. Wenn ich richtig informiert bin, dirigierte er nicht, sondern gab nur den Rhythmus vor. Also teildirigieren, wie auch immer man es nennen mag.
Also das heißt, es ist wichtig, natürlich den Rhythmus vorzugeben. Es ist wichtig, den Einsatz bestimmter Instrumente und Instrumentgruppen rechtzeitig vorzugeben. Was ist denn sonst noch wichtig? Dann doch eigentlich nur noch die Lautstärke oder die Lebendigkeit. Also wenn er erstmal sagt, wann man anfängt und wie der Rhythmus ist und alle sich auf ihn verlassen, dann weiß er doch auch, welches Instrument er als nächstes spielen muss, oder?
Es gibt ja kein Feedback. Er kann die Musiker nicht hören. Er kann die Musiker sehen, aber er kann sie nicht hören. Ja. Er kann nicht mit dem Orchester spielen.
Na gut, die Pauke und die Bässe kann er unter
Nein,
Umständen
Moment, nee, und und das war genau das Problem. Es war so, dass im zweiten Satz gab es mehrere Paukenschläge und es gab begeisterten Applaus des Publikums. Ja. Und er bekam beides ausdrücklich nicht mit. Und dann hat ein Solist ihn am Ärmel gepackt und ihn versucht, darauf aufmerksam zu machen.
Dreh dich doch mal um,
Beethoven. Dreh dich doch mal um und sieh, wie erfolgreich du bist. Du hast 1800 Zuhörer und die applaudieren frenetisch. Und das ist natürlich ein Drama, dass er das nicht mitbekam. Er bekam weder die ganz lauten Paukenschläge mit, noch eben die Reaktion des Publikums, weil er mit dem Rücken zum Publikum stand.
Wir müssen davon ausgehen, dass er, wie die allermeisten klassisch ausgebildeten Komponisten und Leute, die ein Dirigat dann und wann innehaben, die gesamte Musik in seinem Inneren natürlich hören konnte. Sonst hätte er nicht so großartiges Zeug als tauber Mensch komponiert. Aber weiß man, war er eitel? Also im Sinne von eines Chefarztes eitel, war ihm der Erfolg wichtig oder war ihm einfach nur wichtig, seine Musik zu komponieren und das dann aufführen zu lassen?
Also erstens, natürlich muss er die Musik in seinem Kopf hören, um sie aufschreiben zu können, um sie komponieren zu können. Und das macht die Leistung ja eben noch eindrucksvoller, dass er schlicht und einfach all das, was er auf die Notenblätter geworfen hat, selber nur in seinem Kopf hören konnte, aber eben keine Bestätigung dessen hörte, was dann wirklich gemacht wurde. War Beethoven eitel? Ich habe keine Ahnung, ob er eitel war, aber er musste Musik schreiben, um zu überleben. Und das war eben sehr problematisch, weil sich dann auch Musikstile änderten. Und weil dann eben die 9. 1824, das war 3 Jahre vor seinem Tod, und da war schon der Stil von ihm, man liebte so ein bisschen so Richard Strauss, ich habe neulich in einer lustigen Filmbiografie gesehen, mit welcher Abscheu im Gesicht er, das spielt man heute, dieses Gefällige, das ist ja furchtbar, aber das hatte natürlich auch damit zu tun, wie viel Geld er bekam. Es war auch ein finanzielles Problem, man musste nicht eitel sein, man musste dem Publikum gefallen, um schlicht und einfach auch finanziell zu überleben.
Gut, aber jetzt hat ja offensichtlich nicht nur das Leichte von Herrn Strauss, sondern auch das Schwere von Herrn Beethoven dem Publikum gefallen. Du hast ja gerade von dieser tosenden Applausszene, die er nicht hören konnte, erzählt.
Genau.
Also jetzt haben wir über die Aufführung gesprochen. Ich habe gedacht, was viel komplexer ist, du hast ja als Komponist hast du jetzt deine Partitur geschrieben und jetzt gehst du doch aber eigentlich in die Orchesterprobe. Und jetzt gibt es ja immer noch sozusagen eine Lücke zu überbrücken zwischen dem, wie du dir die Musik vorstellst, weil eben doch nicht alles notiert werden kann, und der Musik, wie das Orchester das spielt. Ich stelle mir gerade vor, wie er versucht hat, vielleicht auch mit schriftlichen Nachrichten mit seinem Hilfsdirigenten, zu sagen, guck mal, die erste Geige sieht ein bisschen gelangweilt aus. Ich glaube, das muss dynamischer oder so. Weißt du, oder ich habe den Takt mitgezählt bei der Pauke. Das ist einfach ein bisschen zu schnell. Irgendwie sowas muss es doch gegeben haben.
Aber das ist ja das Drama dieses Mannes. Man muss sich Beethoven, was heißt auf der Höhe seiner Schaffenskraft, der hat 9 Sinfonien geschrieben, aber diese 9. Sinfonie war sicherlich nicht der Tiefpunkt seiner Komposition, sondern eher der Höhepunkt oder einer von vielen Höhepunkten. So, und man muss sich das Drama vorstellen, tatsächlich diese Musik dann auf die Bühne zu bringen. Und man muss sich Beethoven auch als einen schwerkranken Mann vorstellen. Es ist ja, und das fand ich jetzt interessant, also ich habe mich in ein paar Sachen eingelesen und wir müssen gleich mal darüber reden oder können darüber reden, wodurch seine Taubheit jetzt wirklich entstanden ist. Das ist jetzt wohl eindeutig zu belegen.
Die Eltern von ihm haben doch immer gesagt, Junge, wenn du weiter so laute klassische Musik hörst mit Live-Orchester, dann wirst du irgendwann nichts mehr hören. Das ist doch immer in jeder Generation.
Ich finde, man kann sowas dann auch wegignorieren. Das tun wir jetzt einfach. Nein, man muss sich Beethoven wirklich als einen sehr kranken Mann vorstellen, der nicht nur taub war, sondern der tatsächlich auch massiv unter, das ist alles beschrieben, also seine Leidensgeschichte ist sehr gut beschrieben, der also unter massiven Krämpfen, sehr, 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 sehr häufigen Bauchkrämpfen litt, der unter Verdauungsstörungen litt, der unter Durchfall litt. Und das Interessante ist die Tatsache, wenn man diese Sachen einfach zusammenzählt, dann kommt man heute eigentlich auf eine Diagnose. Und diese Diagnose war richtig und die hätte man viel früher stellen können und dann hätte man möglicherweise auch etwas verhindern können.
Ich finde das total spannend. Und jetzt, ohne albern zu werden, also das mit dem Taubsein, ich hätte es ernsthaft, habe ich mein Leben lang gedacht, bestimmt kam das wegen lauter Musik. Aber du sagst erstmal nein.
Okay, Moment, das hast du gerade wirklich ernst gemeint?
Naja, also ich habe es natürlich extra spaßig dargestellt. Also mit den Eltern, das war mir schon klar, dass das nicht so ist. Aber ich habe tatsächlich gedacht, okay, jemand, der sein ganzes Leben lang irgendwie mit Musik zu tun hat, wer weiß, wie viel und wie nah der an der Pauke stand und so. Ja, das habe ich tatsächlich gedacht. Okay. Naiverweise. Aber selbst wenn man das ausklammert, die anderen Sachen, du hast jetzt gesagt, naja, der hatte Krämpfe und der hatte Verdauungsschwierigkeiten und so weiter. Und jetzt hätte ich ketzerisch wieder gesagt, naja, ein alter Mensch, der vielleicht nicht mehr so rüstig ist, der sich nicht viel bewegt, ist ja auch kein Wunder, wenn der solche Sachen hat, wenn er den ganzen Tag vornüber gebeugt überm Notenpapier sitzt, vielleicht auch noch irgendwie nur mit so einem Kandelaber, keiner vernünftigen Beleuchtung. Ist ja klar, dass es da so sekundäre Probleme gibt. Und das auch wieder jetzt nicht ironisch gemeint.
Genau, da muss ich jetzt aber einfügen, dass er schon im Alter von 30 Jahren so schwerhörig war, dass er nicht mehr auf Gesellschaften ging, dass er nicht mehr auf Empfänge ging, dass er niemanden mehr besuchte, weil er einfach Angst davor hatte, dass seine Taubheit als solche von den Leuten bemerkt würde, also seine schon ausgeprägteste Schwerhörigkeit, und dann eben gegen ihn verwandt werden würde.
Ja klar, wäre ja geschäftsschädigend.
Wäre sehr geschäftsschädigend. Ja. Also, entschuldige mal, du hörst doch keinen Beethoven. Hast du mal gesehen, wie der hören kann? Der hört gar nichts mehr. Der kann
die Musik, ja selber nicht.
Der hört es ja selber nicht. Die Musik kann ja nichts taugen. Und davor hatte er massiv Angst. Er hat sich tatsächlich schon in diesem sehr jungen Alter von 30 Jahren aufgrund seiner Schwerhörigkeit aus dem gesellschaftlichen Leben, aus diesen taktischen, wenn man so will, Gründen zurückgezogen. Er kommunizierte über Papier, über Gesten und über, er hatte so Konversationshefte. Das heißt, er schrieb alles auf und dann musstest du da deine Antworten reinschreiben und er konnte sprechen, aber er konnte eben die Antworten nur lesen. Und das war eben das Drama seines Lebens. Und hätte man zum damaligen oder vorherigen Zeitpunkt gewusst, was wir heute über seine Krankheit wissen, dann hätten wir ihn heilen können.
Jetzt ja zwei Sachen total spannend. Das eine ist erstmal, dass du sagst, im Prinzip ist die Diagnose klar. Über das Wohl und Wehe und die Zulässigkeit von Ferndiagnosen haben wir in diesem Podcast schon ein oder zweimal gesprochen.
Ja.
Jetzt machst du ja nicht nur eine Ferndiagnose, also so fern ist Wien nicht. Wir haben ja nicht mal Fernsehbilder von demjenigen und trotzdem sagst du, nach den Diagnosen, die man heute kennt, wüsstest du, was er hatte. Wie sicher bist du erstmal mit der Diagnose, bevor wir darüber sprechen, was es war?
Naja, also die Diagnose erklärt alle Symptome, die er hat, von der Schwerhörigkeit über die Krämpfe. Und eine dritte Sache, die ich irgendwie in diesem Zusammenhang erstaunlicherweise nie gelesen habe. Also es ist die Rede von, dass er unter Kopfschmerzen gelitten hat, okay. Aber Beethoven war ein sehr, sehr schwieriger Charakter. Also einer, der aufbrausend war, der sehr aggressiv war. So wird er beschrieben. Und dieses Symptom kannst du zwanglos auch zuordnen in die Diagnose. Das wird aber allgemein nicht gemacht. Das irritiert mich ein wenig. Also mit der Diagnose erklärst du die Taubheit. Ja, ich meine, es gab zu allen Zeiten gesunde, schwierige Charaktere. Aber man kann hier zu seinen
Entschuldigungen...
Schau uns beide an, liebenswert und harmoniesüchtig. Das war Beethoven ganz sicher nicht. Also harmoniesüchtig ganz sicher nicht. Vielleicht war er nur ein schwieriger Charakter. Vielleicht hatte er aber auch tatsächlich aufgrund dieser Diagnose eine entsprechende Gehirnveränderung, die eben auch beschrieben wird, sehr häufig beschrieben wird und die sich in dieser Art von Aggressivität durchaus äußert.
Das finde ich jetzt spannend. Jetzt hast du uns natürlich schon mehr als eine heiße Spur gegeben. Also du sagst Gehirnveränderung. Jetzt hoffe ich, dass die Diagnose wirklich extrem gut auf die Symptome passt und nicht du, weil du Neurologe bist, natürlich irgendwas im Gehirn gefunden hast. Also was mit hoher Wahrscheinlichkeit, was hat Beethoven gehabt? Worunter hat er gelitten?
Also es gab schon lange den Verdacht, dass dem so sei. Und streng genommen hatte man diese Probleme auch schon vor 2000 Jahren tatsächlich bei den Römern gehabt, erkannt und beschrieben. Das heißt also, Beethoven war nicht nur kein Einzelfall und auch nicht der erste, sondern nur ein besonders schwerer Fall. Warum? Können wir drüber reden. Mhm. Die Diagnose oder der Verdacht ist schlicht und einfach, dass er eine Bleivergiftung hatte. Eine chronische, extreme Bleivergiftung. Das war bisher nur ein Verdacht. Mhm. Aber jetzt ist Technik insofern weiter, als dass man jetzt eindeutig Locken von Beethoven, Haare von Beethoven, DNA-technisch untersuchen kann. Nicht auf Blei, das ist ja keine DNA-Untersuchung.
Nee, Moment, jetzt ganz kurz. Die Haare von Beethoven, das ist aber nicht wieder so eine erfundene Reliquie, wie über die wir schon oft gesprochen haben. So die 17. Windel von Jesus Christus oder so.
Verzweifelte Anhänger, Verehrer oder was auch immer von Beethoven haben tatsächlich von dem verstorbenen Beethoven Haarlocken abgetrennt. Wohl auch schon vorher mal, aber jedenfalls auch bei dem Verstorbenen.
Also verrückte Fans.
So, und jetzt ist es so, natürlich könnte man sagen, ja okay, jetzt gibt es wie bei dem Heiligen Kreuz, von dem es so viele Reliquien gibt, dass du ganze Wälder davon zimmern könntest. Könnte man das bei Beethoven auch sagen. Aber neu ist die Tatsache, wir können die Haare über DNA-Proben eindeutig zuordnen. Und diese eindeutige Zuordnung sagt jetzt, wir haben 5 Haarlocken von Beethoven und die können wir jetzt wiederum auf Blei oder andere Metalle untersuchen.
Moment, wie können wir die mit DNA untersuchen und feststellen, dass es Beethoven ist? Wir können auch heute nicht von Beethoven irgendwie Speichel nehmen und gucken, aha, das ist die DNA von Beethoven, wir vergleichen es miteinander.
Vertue ich mich oder gibt es nicht sogar einen Schädel von Beethoven?
Keine Ahnung. Oder ist es Provenienzforschung, dass man sagt, 5 Locken an 5 unterschiedlichen Orten der Welt seien angeblich bei Beethoven abgeschnitten worden und die haben die gleiche DNA?
Ja, Moment. 2 Möglichkeiten. Die harte Möglichkeit ist, ich meine, es gäbe schlicht und einfach einen Schädel von Beethoven oder das Grab ist auch einfach bekannt. Also Beethoven ist ja nicht wie Mozart in einem armen Grab, wobei das ja auch nicht ganz stimmt, anonym verscharrt worden, sondern eben sehr, 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 sehr feierlich beerdigt worden.
Gut, aber man müsste ihn exhumieren.
Korrekt. Oder man müsste eben einfach den Schädel davon eine Probe haben oder ein Zahn reicht ja aus. Die zweite Sache ist, es gibt eben, sag ich jetzt mal, 7 Locken, die traditionell Beethoven zugeordnet werden. Und ich kann bei 5 von denen, die aber an verschiedenen Orten sind, feststellen, dass sie die gleiche DNA-Struktur haben.
Ja, das macht Sinn.
Ich habe neulich einen Artikel gelesen, da ging es auch um die DNA von Beethoven. Und da war die Rede davon, und jetzt zitiere ich aber wirklich nur aus dem Langzeitgedächtnis, man konnte anhand der DNA, ich weiß aber jetzt nicht, wo die herkam, konnte man einen Seitensprung einer Großmutter, glaube ich, von Beethoven feststellen. Also das ist mittlerweile möglich, wenn man die entsprechenden Stammbäume hat. Kein Scherz.
Und wenn man DNA natürlich auch von Verwandten hat und den Eltern. Aber das ist schon bizarr.
Ja, Moment. Oder man hat eben einfach DNA von Verwandten. Beethoven hatte ja Verwandte.
Stimmt.
So, also jetzt haben wir 5 Locken und diese Locken können wir DNA-technisch Beethoven zuordnen. Und diese Locken wurden einfach untersucht. Und jetzt kommt ein wirkliches, erstaunliches Ergebnis. Also, in einer normalen Probe gelten 4 Mikrogramm Blei pro Gramm Haar. Mikrogramm pro Gramm als normal. Eine dieser Locken von Beethoven hat aber nicht 4 Mikrogramm, sondern 258 Mikrogramm. Und eine andere Locke, nachweislich eben auch von Beethoven, hatte 380 Mikrogramm Blei.
Wow.
Und das ist schon wirklich ein Ausreißer, der hochrelevant ist. Also das ist jetzt kein Verdacht auf eine Bleivergiftung, sondern das ist eine massive Bleivergiftung. Dann geht so ein bisschen unter, dass man auch Arsen gefunden hat, und zwar 13-fach erhöht. Okay. Immerhin, aber jedenfalls nicht knapp 100-fach und Quecksilber 4-fach erhöht. Also Beethoven hatte eine Bleivergiftung und diese Bleivergiftung ist ja eine sehr häufige Sache und deswegen habe ich eben auch die Römer erwähnt. Die Römer wussten von Bleivergiftung. Mhm. Die hatten die gleichen Gründe wie bei Beethoven dann, letztlich, wo das Blei herkam. Aber Bleivergiftung äußert sich eben in Kopfschmerz. Also es verändert das Gehirn. Und diese Gehirnveränderung äußert sich unter anderem, aber nicht nur, eben in Aggressivität. Und in Taubheit. Ja, es macht taub. Und es erklärt auch die Krämpfe, weil nämlich die Muskelkontraktionen dadurch zunehmen. Also das erklärt tatsächlich das gesamte Bündel seiner Symptome. Und insofern bestand der Verdacht auch schon länger, aber das ist jetzt einfach der Beweis, der unschlagbare.
Und weiß man sozusagen, wo das herkam? Gab es damals schon Bleirohre für die Wasserversorgung? Oder war es aus irgendwelchen Tellern oder Bechern, die mit Blei gemacht waren? Oder?
Es gab eine ganz, ganz fürchterliche Sache. Man hat schlicht und einfach Weine mit Bleizucker gesüßt. Also billigere Weine wurden mit Bleizucker gesüßt. Man hat schlicht und einfach das Blei da reingeschüttet.
Also hätte er teureres Zeug gesoffen, wäre er wahrscheinlich irgendwie nicht krank geworden?
Kann man das könnte sagen? Ja, könnte sein. Also es gab 2 Quellen, die bei Beethoven wahrscheinlich hochrelevant waren. Das war eben Bleiacetat im Wein als Süßungsmittel. Und das zweite waren Bleisalze, die man benutzt hat, um Korken dichter zu machen. Weinkorken. Jetzt könnte man sagen, das ist ja komisch, weil da müssten ja alle Leute taub gewesen sein in seiner Zeit.
Wie bitte?
Genau. Und bei Beethoven war es aber schlicht und einfach so, es ist legendär, dass er einen unfassbaren Weinkonsum hatte. Also schon in jüngeren Jahren trank er eine Flasche Wein pro Tag und später trank er mehr. Auf dem Sterbebett hat man ihm Wein noch eingeträufelt mit einem Löffel.
Also quasi weingeträufelt.
Weingeträufelt. Und er hat am Ende, also wirklich auf dem Sterbebett bekam er noch eine Sendung von seinem Verleger, 12 Flaschen Wein. Und es sollen, aber das ist jetzt natürlich immer, das sind so diese Mythen, also Goethe hat gesagt, mehr Licht, wahrscheinlich hat er, in Wirklichkeit soll er den Nachttopf verlangt haben, aber mehr Licht klingt einfach Goethe passender. Ja, ja. Und bei Beethoven, das klingt aber jetzt so banal, dass es schon wieder ehrlich ist.
Mehr Sprit?
Ist. Nee, er soll gesagt haben, also er hat die 12 Flaschen bekommen, er hat die 12 Flaschen zur Kenntnis genommen und seine letzten Worte sollen gewesen sein, schade, schade, zu spät. Und das könnte schon stimmen in seiner, wie soll ich sagen, Alltäglichkeit.
Ja, es wäre ja auch lustig. Man kann es sich ja auch ironisch vorstellen. Jetzt sagst du, wir hätten heute eine Therapie. Ich meine, heute kommt es ja eigentlich erstmal gar nicht mehr zu Bleivergiftung, es sei denn, man wohnt in ganz alten Häusern, wo vielleicht noch Leitungen mit Blei sich irgendwo verstecken. Ne? Aber Bleivergiftung ist heute nicht mehr normal.
Nein, also das Risiko gehen wir heute einfach nicht mehr ein. Also bei Beethoven kam ja noch die Tragödie hinzu, dass er in seiner Verzweiflung schlicht und einfach unendlich viele Ärzte aufgesucht hat, die ihm natürlich alle überhaupt nicht helfen konnten.
Aber ihm Wein angeboten haben, nehme ich an.
Nee, Schlimmeres. Sie haben ihm Salben angeboten, die konnten dann auch wiederum quecksilberhaltig sein oder auch bleihaltig. Und es wurde gezählt, er habe im Laufe der Zeit 75 verschiedene Medikamente genommen gegen diese Taubheit. Man kann die Verzweiflung verstehen. Er hat alles ausprobiert, was man ausprobieren konnte.
Und sag mal, Arsen war doch damals auch ein Medikament, ne? Also
könnte
daher könnte auch das Arsen im Blut gekommen
sein. Ja, natürlich.
Sein Arsen nahm gegen seine Beschwerden.
Genau. Quecksilber hat man ja auch gegen sexuelle Krankheiten genommen, gegen Syphilis zum Beispiel. Also die Medizin damals war nicht das, was man als wirklich hilfreich bezeichnen könnte. Und ist auch von Beethoven überliefert, das schöne Zitat, Ärzte wissen wenig, man wird ihrer schließlich überdrüssig. Finde ich jetzt natürlich berufsständisch ein unangenehmes Zitat, aber aus seiner Sicht natürlich verständlich. Also das, was ihm als Therapie dann verabreicht wurde, hat die ganze Sache dann einfach nochmal beschleunigt, nochmal eine Schippe drauf.
Also ich finde das Zitat super und du kannst es ja mit dem
nicht.
Von mir, glaube ich, auch schon hier im Podcast verwendeten, Herr Doktor, das ist schön von euch, von Adorno einfach. Du kannst quasi auf jede Seite des Wartezimmers in deiner Praxis in Castrop-Rauxel kannst du einen dieser Sprüche hängen.
Ja, genau.
Und balanciert sich dann aus.
Das könnte man eigentlich tun, eine gewisse Selbstironie, dass man tatsächlich lustige, aber durchaus ein bisschen spielerisch-kritische Sprüche über Ärzte. Es gibt sehr kluge Sprüche, über die man sich sehr gut amüsieren kann. Klammer auf, es gibt hier das Archäologische Museum in Herne und ich kenne einige Exponate, das ist schon sehr eindrucksvoll und sehr schön, aber am eindrucksvollsten finde ich eigentlich, dass sie überall kurze Zitate aufgehängt haben. Und jetzt ist es natürlich sehr entlarvend, aber das Einzige, an das ich mich erinnere, das ist jetzt wirklich entlarvend, und aber egal, das Einzige, an das ich mich erinnere, das stand auch in dem entsprechenden Bereich des Museums, von allen sexuellen Verirrungen ist die Keuschheit vielleicht die absonderlichste. Klammer zu.
Okay. Hat jetzt sehr wenig mit Beethoven
zu tun? Hat so überhaupt nichts mit Beethoven zu tun.
Aber vielleicht kannte er das Zitat.
Wobei übrigens ein hoher Bleispiegel auch zu Unfruchtbarkeit führen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Beethoven feste Beziehungen hatte, die zu, also jedenfalls unfruchtbar mag dann auch noch ein Problem gewesen sein.
Was lernen wir an dieser Stelle? Nicht nur, dass die moderne Medizin unglaublich viel Dinge kann, sogar Menschen diagnostizieren, deren mitbedeutendste Werke vor 200 Jahren uraufgeführt wurden, sondern auch, dass wenn man schon trinkt, man gefälligst teures Zeug trinken sollte, weil man nie weiß, was in dem billigen Zeug drin ist. War das jetzt so die medizinischen...
Naja, es gibt noch eine Beruhigung. Es gibt zwei Beruhigungen. Es gibt viele Beruhigungen. Erstens, man kann heute, glaube ich, jede Art von Wein trinken bei uns. Blei, Zucker wird nicht mehr zum Süßen verwendet. Andere Zucker ja übrigens auch nicht. Zweitens, mittlerweile ist es so, dass Trinkwasser, das Rohre, dass das so geprüft wird, dass wir keine Bleivergiftung mehr durch normales Wasser bekommen. Und drittens ist es so, dass wir eine Bleivergiftung ja schlicht und einfach heute auch nachweisen. Und dann können wir Blei akut auch behandeln, nicht ganz nebenwirkungsfrei, aber man kann das sozusagen aus dem Blut rausziehen. Es gibt entsprechende Bindungsstoffe und es passiert in der freien Natur nicht mehr, dass wir eine Bleivergiftung kriegen. Beethovens Risiko besteht für uns eben nicht mehr. Er ist einfach 200 Jahre zu früh geboren. Aber dann wird er heute auch anders komponieren und komponiert. Es ist ja auch eine interessante Frage, wie sehr sich die Taubheit auf die Art seiner Komposition ausgewirkt hat.
Also seine Taubheit kann ich dir nicht sagen, aber sein langes Leiden. Weil er wurde oft gefragt beim Arzt natürlich, wo tut es denn weh, Herr Beethoven? Und er hat dann immer gesagt, da.
Also ja, genau. Aber... Es ist schon eine spannende Frage. Wäre ein nicht tauber Beethoven, hätte er anders komponiert?
Ja, oder ein nicht leidender Beethoven. Das ist ja oft so. Man sagt ja immer, glückliche Musiker schreiben keine Lieder, ne? Und so.
Ja, und nicht hungrige Dichter können keine guten Texte schreiben. Aber vielleicht hätte er genau so komponiert, was ja dann seine Genialität unterstreichen würde, dass er tatsächlich in der Lage war, ohne Klavier, rein aus seiner Fantasie, sich sozusagen die Musik so vorzustellen, wie sie dann wirklich geklungen hat. Ein Beethoven, der trotz Taubheit genauso komponiert hat wie ohne Taubheit, wäre ja ein noch größeres Genie.
Na, ich habe eher die Frage, und das ist auch wiederum, klingt vielleicht ein bisschen ironisch, aber ich meine es ernst, hätte ein nüchterner Beethoven mehr, weniger besser, schlechter komponiert als einer, der offensichtlich ja dauernd, naja, also besoffen war vielleicht nicht, weil er ja Alkoholiker bei uns vertragen hat, aber er war ja offensichtlich auf Stoff.
Ja, auch eine gute Frage. Nächste Frage, die Bleivergiftung führt auch dazu, dass die Leute unter Schlaflosigkeit leiden und sehr rastlos sind. Also ein hohes Pensum, in dem vielleicht hat sie auch zu einer hohen Produktivität beigetragen. Also das Werk von Beethoven ist ohne Blei in dieser Form nicht vorstellbar.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.